Die 24-jährige Herrschaft von Bashar al-Assad ist zu Ende.
Rebellen haben die Hauptstadt Damaskus eingenommen. Syriens Langzeitdiktator ist geflohen.
Es ist Syriens Stunde Null. Der Beginn von etwas Neuem.
Aber es gibt seitdem auch Ängste und Zweifel daran, dass es wirklich für alle Menschen in Syrien Frieden geben kann.
Am 8. Dezember 2024 wurde Bashar al-Assad gestürzt. Zehntausende Menschen feierten das auf den Straßen. Statuen und Bilder der Despoten wurden im ganzen Land zerstört. Seit über 50 Jahren regierte die Assad-Familie das Land. Mit einer Militäroffensive der HTS-Miliz ging es dann rasend schnell. In hohem Tempo nahmen sie eine wichtige Stadt nach der anderen ein. Viele Soldaten der syrischen Armee waren offenbar nicht mehr bereit, für das Regime zu sterben. Seitdem ist die HTS in einer Übergangsregierung an der Macht. Mitte März haben sogar die Kurden ein Abkommen mit der Übergangsregierung beschlossen, das eine Integration der kurdischen Strukturen in den syrischen Staat vorsieht. Doch was ist von der HTS zu erwarten? Die jüngsten Massaker an der alawitischen Minderheit haben dunkle Schatten auf die Zukunft Syriens geworfen. Die anfängliche Euphorie über den Sturz Assads mischt sich mit Angst, Schmerz und Misstrauen. In dieser Folge sprechen wir über die aktuelle Situation in Syrien, von welchen Widersprüchen und Konflikten das Land durchzogen ist und wie Gerechtigkeit in Syrien aussehen könnte. Der Gemüsehändler Muhammad Bouazizi wollte am 17. Dezember 2010 mit dem Akt der Selbstverbrennung gegen die korrupten tunesischen Behörden und die Perspektivlosigkeit sowie Ungleichheit im Allgemeinen in Tunesien protestieren.
Tunesiens Diktator Ben Ali besuchte den sterbenden Muhammad Bouazizi noch im Krankenhaus. Doch das hielt den Zorn der Menschen nicht auf. Ben Ali musste ins Ausland fliehen.
Sein tragischer Tod brachte das Fass dann zum Überlaufen und löste den arabischen Frühling aus. Innerhalb eines Jahres fegten Massendemonstrationen, Streiks und heftige Straßenkämpfe die despotischen Herrscher erst von Tunesien, dann Ägypten, Jemen und Libyen hinweg.
Der ägyptische Präsident Hosni Mubarak beugt sich dem Druck seines Volkes und tritt nach wochenlangen massiven Protesten ab. Ermutigt vom Sturz des tunesischen Machthabers Zine El Abidine Ben Ali haben in den vergangenen Wochen täglich Zehntausende Menschen ihre Wut über die verheerende soziale Lage, den wirtschaftlichen Stillstand, die Korruption und die politische Unterdrückung Luft gemacht.
Auch in Syrien brach im Zuge des arabischen Frühlings im März 2011 in vielen Teilen des Landes Massenproteste gegen den Herrscher Bashar al-Assad aus. Das Regime antwortete auf die Proteste mit roher Gewalt. Teile der regulären syrischen Streitkräfte spalteten sich ab. Die Freie Syrische Armee, FSA, wurde gegründet. Der zunächst friedliche und von Massenprotesten geprägte Aufstand militarisierte sich. So entwickelte sich schnell ein Bürgerkrieg mit offenem Ausgang. In diesem Machtvakuum konnte sich auch der sogenannte Islamische Staat ausbreiten und eroberte ab 2013 in rasender Geschwindigkeit vor allem Territorium im östlichen Teil Syriens. Und nur mit internationaler Unterstützung und mit hohem Einsatz der kurdischen Truppen konnte der IS gestoppt werden.
Syrische Kurden erobern die vom IS besetzte Stadt Kobane unter Beifall des Westens. Ebenfalls 2014, es sind vor allem syrische Kurden, die tausende Jesiden befreien, die vor dem IS ins Sinjar-Gebirge geflohen waren. Ein drohender Völkermord wird abgewendet, auch die Bundesregierung applaudiert.
Durch massive militärische Unterstützung Russlands gelang es Assad ab 2015, die drohende Niederlage im Bürgerkrieg abzuwenden und langsam wieder die Oberhand zu gewinnen. Außer in den kurdischen Gebieten und in der Region um Idlib, wo seit 2017 bereits die HTS-Miliz die Macht übernahm. Die Hoffnung auf den Sturz des Regimes war verloren. Das führte auch zur vermehrter Flucht von mehreren Millionen Menschen aus Syrien. Allein im Sommer 2015 schafften es Hunderttausende bis nach Deutschland.
Am Münchner Hauptbahnhof spielten sich zum Teil bewegende Szenen ab. Bürger begrüßten ankommende Flüchtlinge immer wieder mit Applaus. Vereinzelt kam es zu Wiedervereinigungen von Familien, die während der Flucht unfreiwillig getrennt worden waren.
Freiwillige verteilen Lebensmittel, kleine Willkommenspakete. In Frankfurt am Main spielen sich ähnliche Szenen ab. Auch hier begrüßen viele die Flüchtlinge, die oft monatelang unterwegs waren, um hierher nach Deutschland zu kommen.
Im Nordosten Syriens errichteten die Kurdinnen und Kurden ihre autonome Selbstverwaltung. Rojava strahlt seitdem Hoffnung für die ganze Region, aber auch weltweit aus. Bis heute ist das für die nationalistischen Kräfte in der Türkei ein Dorn im Auge. Die von ihr finanzierte syrische Nationalarmee, SNA, treibt seit Jahren ihr Unwesen dort und will ein unabhängiges Kurdistan mit allen Mitteln verhindern.
Es ist eine mehr als umstrittene Offensive. Die Türkei ist mit Bodentruppen in Nordsyrien eingedrungen. Zuvor wurden mit Luftangriffen und Artilleriefeuer gegen die kurdischen Milizen gekämpft.
Syrien ist in vielen Teilen zerstört, vom Krieg und zusätzlich vom Erdbeben 2023. 75% der Menschen in Syrien sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Medikopaten haben vor Ort mit Nothilfe und der Versorgung der Bevölkerung unterstützt. Der Wiederaufbau wird viele Jahre dauern. Hunger und Mangel sind auch wenige Monate nach dem Sturz Assads ein großes Thema. Strom nur eine kurze Zeit am Tag verfügbar, wenn überhaupt. Der Fall des Assad-Regimes kam für viele sehr überraschend und jetzt stellen sich viele Fragen. Wo steuert Syrien unter den neuen Machthabern der HTS hin? Kann eine Aufarbeitung der Verbrechen des Assad-Regimes gelingen? Werden Massaker wie kürzlich an den Alawiten verübt künftig verhindert werden? Unter anderem über diese Fragen spreche ich mit Imad Mustafa. Er ist Menschenrechtsreferent bei Medico International und Anita Starosta. Sie ist Medico-Referentin für Türkei, Nordsyrien und den Irak. Beide waren gerade in verschiedenen Teilen Syriens und haben vor Ort mit vielen Menschen gesprochen. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Ihr habt unterschiedliche Reiserouten gehabt. Anita, du warst vor allem im Nordosten Syriens unterwegs, aber auch in Damaskus. Hast dort auch das ehemalige Foltergefängnis Sednaya besucht. Und Imad, du bist ebenso in Damaskus gewesen, bist aber auch durch die Gegend von Idlib, von Afrin, einer kurdischen arabischen Stadt gereist. Als erstes möchte ich aber mit euch über die sehr beunruhigenden Ereignisse von Anfang März sprechen. In der Küstenregion um Latakia kam es zu den heftigsten militärischen Auseinandersetzungen seit dem Sturz Assads und leider auch zu einem schrecklichen Pogrom. Es gibt viele Berichte von über 1000 Toten, davon viele Zivilisten, auch Kinder. Ganze Familien sollen ausgelöscht worden sein. Mittlerweile hat sich die Situation beruhigt. Wie konnte es zu so einer Gewalteskalation kommen?
Es gab schon im Dezember nach dem Sturz von Assad sogenannte Rachetötungen, die relativ unkontrolliert begangen wurden. Milizionäre, zum Beispiel im Hinterland von Homs in Zentralsyrien. Es gab Videos Mitte Dezember ungefähr, wo man sehen konnte, dass da eben Menschen in alawitischen Dörfern getötet werden. Es gab da Massaker, die in ihrem Umfang viel kleiner waren als das, was wir diesen Monat erlebt haben. Viele Menschen in Syrien, die die politische Situation verfolgen, sagen auch, eigentlich hatten wir Massaker in diesem großen Umfang schon direkt erwartet nach dem Sturz von Assad. So gesehen sagen manche, so schrecklich es ist nicht total überraschend, was wir jetzt hier erlebt haben. Überraschender ist vielleicht der Zeitpunkt, dass es sozusagen erst jetzt passiert, 3 Monate nach dem Sturz von Assad und nicht direkt danach. So, das ist das eine. Das andere ist, wie konnte es dazu kommen? Es ist eine sehr komplexe Gemengelage aus verschiedenen Gründen, die sich da überlagern. Die konfessionelle Komponente, das heißt, dass es da um eine Minderheit geht, die mehr oder weniger systematisch Pogromen ausgesetzt war, das spielt durchaus auch eine Rolle. Es ist aber zugleich sozusagen auch etwas Politisches damit drin. Also ich würde sagen, die konfessionelle Linie und die politische Linie überlagern sich da bis zu einem gewissen Grade. Es ist nicht nur eine rein konfessionelle Sache, das ist das eine. Das andere ist, die Küstenregion in Syrien ist traditionell von Alawiten bewohnt. Das ist eine sehr gebirgige Region. Wir haben seit vielen Jahren Partner in Syrien, mit denen wir arbeiten. Die sagen, nach dem 8. Dezember, nach dem Sturz von Assad, gab es keine wirkliche Verfolgung derjenigen, die im Regime sehr hohe Positionen hatten. Und die meisten von ihnen sind wohl in der Küstenregion noch ansässig. Zwar gab es von der Übergangsregierung das Versprechen, wir werden diese Leute verfolgen, aber in Wirklichkeit ist noch nicht sehr viel passiert, außer Ankündigungen. Unmittelbarer Auslöser dieser Pogrome war dann, dass Polizeieinheiten der Übergangsregierung an der Küste einen ehemaligen hochgestellten General des Assad-Regimes verhaften wollten. Das waren junge Rekruten, die wohl nur eine mäßige Grundausbildung genossen hatten, in einen Hinterhalt gelockt und getötet wurden, 16 an der Zahl. Daraufhin hat die Übergangsregierung mobilisiert. Ihre Kräfte wurden dann zusammengezogen aus nördlich der Küste Idlib, aus Aleppo, Zentralsyrien Homs. Was dann passierte, war eben, dass auch andere Einheiten, die nicht der Regierung offiziell unterstellt sind, es gibt eben noch Milizen, die sozusagen frei agieren, auch hingegangen sind. Es wurde mobilisiert anscheinend, wissen wir auch über Moscheen in Homs. Und dann sind in unbekannter Zahl, aber wohl viele, viele tausend Milizionäre an die Küstenregion gegangen und haben angefangen zu morden. Was wir auch von unseren Partnern hören, ist, dass wohl die Übergangsregierung die Kontrolle verloren hat über die sich herausbildende Dynamik, aber gleichzeitig die Regierung auch nicht wirklich eingeschritten hat, um diesen, ich sag mal, Fluss, um diese große Bewegung in Richtung Küste durch Milizionäre zu verhindern. So.
Diese Massaker waren absolut schrecklich. Du hast es ja eben schon gesagt, dass Familien ausgelöscht worden sind, Kinder, Frauen Opfer wurden von diesen Gewalttaten der Milizionäre. Viele sind in den Libanon geflohen. Also es gibt tausende Familien, die vor diesen Angriffen, vor diesen Übergriffen in den Libanon geflohen sind und da jetzt in Gemeinden versorgt werden. Die Situation in Latakia und den betroffenen Gebieten ist bis heute immer noch unstabil. Also es ist, würde ich sagen, noch nicht so weit, dass wir sagen können, das ist alles unter Kontrolle gebracht. Die Menschen brauchen psychosoziale Unterstützung. Partnerinnen von uns haben in Netzwerken Nothilfe organisiert. Selbst aus dem Nordosten, aus den kurdischen Gebieten, aus Rojava, sind unsere Partner vom kurdischen Roten Halbmond, haben sich auf den Weg gemacht, haben Hilfskonvois organisiert, um die Menschen vor Ort direkt zu unterstützen, mit Hilfslieferungen, auch mit psychosozialer Unterstützung. Und ich glaube, über das Ausmaß und die Art, die Brutalität, waren viele Menschen in Syrien und auch hier doch sehr betroffen davon, von diesen Ereignissen.
Imad, du hast es in einem Zeitungsinterview einen epochalen Einschnitt genannt. Was bedeutet dann das für die aktuelle politische Entwicklung in dieser Post-Assad-Zeit, also auch in diesen ganzen Fragen, wie geht es politisch weiter und gesellschaftlich?
Syrien befindet sich ja seit dem 8. Dezember in einem politischen Transformationsprozess. Das heißt, die Diktatur ist weg und irgendetwas Neues entsteht, idealerweise was Demokratisches. Solche Prozesse sind erstmal, was die Dauer angeht, total offen. Es kann relativ schnell gehen, es kann aber auch viele Jahre, zum Teil auch Jahrzehnte dauern. Das zweite prägende Element, und darauf möchte ich hinaus, ist, dass diese Prozesse von absoluter Unsicherheit geprägt sind. Also Unsicherheit in dem Sinne, dass nicht klar ist, in welche Richtung kann es gehen. Und kleine Ereignisse können da plötzlich eine ganz große Bedeutung entfalten. Und wir haben hier kein kleines Ereignis mit diesen Pogromen, mit diesen schrecklichen Massakern, sondern wir haben hier ein sehr großes Ereignis, das dazu angetan ist, den ganzen Prozess zu derailen, also irgendwie aus dem Gleis zu werfen. Es wird sehr viel davon abhängen, wie die Übergangsregierung unter Ahmed al-Sharr damit umgeht. Und zwar nicht nur öffentlich in Verlautbarungen, in Appellen, sondern auch wirklich materiell. So, die Übergangsregierung hat angekündigt, und das hat sie auch gemacht, ein fünfköpfiges Komitee, eine Untersuchungskommission hat sie eingerichtet, bestehend aus Richtern, die innerhalb von 30 Tagen, die sind bald um, untersuchen soll, was da genau passiert ist, welche Verantwortlichkeiten vorliegen. Ich nehme an, da wird ein Bericht dann auch kommen. Wir werden sehen, wie dann die Regierung damit umgehen wird. Ist es ein Bericht, der dann in die Schublade wandert? Oder ist es ein Bericht, der tatsächlich den für die politische Transformation wirklich zentralen Prozess der Transitional Justice der Übergangsregierung vielleicht auch anstößt? So. Davon wird sehr vieles abhängen. Denn ist es klar, was passiert ist, hat ganz viele Ängste aktiviert bei verschiedenen Minderheitengruppen in Syrien. Es gibt religiöse Minderheitengruppen, es gibt sprachliche, ethnische Minderheitengruppen, die jetzt natürlich sehen, okay, dieser Minderheit ist es jetzt so ergangen, who's next? So. Und da ist es wirklich zentral, dass die Regierung Vertrauen aufbaut.
Und ich habe diese Massaker schon als eine Zäsur erlebt. Also es hat was in der Stimmung verändert. Es war eine Zäsur für die Euphorie eines freien Syriens, eines demokratischen Syriens, an dem Festhalten daran, dass es auch unter HTS nicht einfach wird, aber dass es doch mit zivilem Druck von unten gelingen kann, in Syrien zu etablieren, in dem Minderheitenrechte gleichberechtigt existieren können, dass es schon für viele so eine Zäsur war, als diese Massaker passiert sind, weil das doch so ein Rückschritt war in diesem Gefühl auch der Minderheiten, wie sie sich in Syrien verorten oder fühlen können. Und glaube ich, ganz viel, wie du schon gesagt hast, immer darauf ankommen wird, wie die Übergangsregierung mit diesen Straftaten umgegangen ist, mit diesen Gräueltaten, wen sie auch einbezieht in die Aufarbeitung von diesen Massakern. Und da wird sich die Regierung dran messen müssen.
Nun sind ja fast 4 Monate seit dem Sturz Assad und der Machtübernahme vergangen. Direkt nach dem Sturz des Assad-Regimes und der Machtübernahme der Hayat Tahrir al-Sham, also der HTS, gab es viele Befürchtungen und Angst vor Gewaltorgien und auch einer neuen autoritären Herrschaft, nun unter den Vorzeichen des islamisch geprägten HTS. Wie habt ihr die Situation wahrgenommen und was haben die Menschen so berichtet, die ihr getroffen habt? Wie ist das Leben in der Post-Assad-Zeit?
Also als wir nach Syrien gereist sind und in Damaskus angekommen sind, eigentlich schon als wir die Grenze zu Syrien übertreten haben, waren wir total überrascht davon, wie gut die Stimmung noch ist. Also wir sind auch an der Grenze empfangen worden mit Welcome to Syria. Die Milizen der HTS, die an den Grenzen standen, waren total freundlich, haben sich gefreut, dass Ausländerinnen kommen. Und man muss wissen, dass diese Grenzen und auch die Checkpoints unter Assad früher immer die absoluten Angstorte waren, wo auch die Syrerinnen immer Geldabgaben zahlen mussten, Angst hatten, dass sie verhaftet werden, weil der Geheimdienst diese Checkpoints und Grenzen kontrolliert. Und ich würde sagen, schon bei der Einreise hat man gemerkt, dass sich das total verändert hat und die Menschen wirklich gerade einreisen können. Es wird sich gefreut, dass Leute kommen. Und auch in Damaskus war das die Stimmung. Ne? Also die HTS hat man gesehen, aber es waren eher junge Männer, die vielleicht das Abzeichen getragen haben. Aber auf dem Basar oder in der Altstadt von Damaskus haben Jugendliche Selfies mit ihnen gemacht. Also das war die Stimmung, als wir da waren. Wir haben ganz viel mit Leuten gesprochen, die das erste Mal seit vielen Jahren wieder in einem Café sitzen können und sich darüber unterhalten können, wie ist die politische Lage, die auch Kritik äußern an der aktuellen Übergangsregierung. Also niemand, mit dem ich gesprochen habe, war für die HTS oder war vollumfänglich Unterstützerin der HTS, sondern man hat viel diskutiert, kritisiert, sich Szenarien überlegt. Und das war, glaube ich, was ganz Besonderes, was man noch gespürt hat, dass sozusagen diese neu gewonnene Freiheit auf der Straße, in den Cafés, in den Restaurants ganz viel macht mit den Leuten. Und vielleicht noch ein Punkt, dass auch die Diaspora da ist. Also wir saßen in Cafés, wo wir auf gutem Deutsch von Syrerinnen angesprochen worden sind, die gesagt haben, jetzt seid ihr endlich mal die Ausländer. Und wir konnten lachen und hatten so das Gefühl, okay, dieser Austausch, das, was auch in der Diaspora entstanden ist, kommt gerade zurück nach Damaskus und wird aber auch wieder zurückgetragen. Also man hat so richtig gemerkt, da entsteht gerade was. Oder es ist eine Dynamik, die uns auch annehmen lässt, dass es ein Syrien geben kann, in der die Zivilgesellschaft gehört wird und den der für Demokratie gekämpft wird.
Ja, also ich würde ganz vieles teilen von deinen Beobachtungen, von den Eindrücken. Ich kenne Syrien noch von vor dem Krieg und ich fand es wirklich unverändert quasi, was so das Gesellschaftliche angeht. Also es waren ja viele Ängste da, dass mit dem Einzug der HTS nach Damaskus da so eine Talibanisierung des Landes sich vollziehen würde. Die haben wir, ich sag mal in Klammern, noch nicht gesehen. Wir wissen nicht, wie sich die nächsten Jahre entwickeln, aber zurzeit ist es nun mal so, dass das gar nicht der Fall ist. Die gute Stimmung habe ich auch gesehen. Gleichzeitig ist da so eine Parallelität von guter Stimmung, Befreiung, ja, Stolz, sich selbst befreit zu haben, die Revolution gewonnen zu haben. Wie gesagt, und parallel dazu aber natürlich ganz viel Schmerz, ganz viel Leid, ganz viel Trauer. Das ist eine offene Wunde auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene, würde ich sagen. Und diese Wunde ist aber auch nicht überall die gleiche. Also es gibt Menschen, die eben 14 Jahre immer, auch während in den Kriegsjahren unter Assad gelebt haben und sozusagen die Repression bis zum 8. Dezember ging. Das ist das eine. Dann gibt es aber Menschen, die in befreiten Gebieten gelebt haben, Menschen, die vertrieben wurden, Menschen in der Diaspora, Menschen, die intern vertrieben waren und in Zelten gelebt haben die letzten 10 Jahre. Also es gibt ganz viele Gleichzeitigkeiten von Schmerz und Trauer und Trauma, die auch zueinander finden müssen. Also es gibt auch wirklich Menschen, Partner von uns, die gesagt haben, ich habe einen Bruder oder eine Schwester verloren, aber das ist nichts im Vergleich zu anderen, die die ganze Familie verloren haben zum Beispiel oder zu Leuten, die mit Giftgas bombardiert wurden oder. Also es gibt auch wirklich dieses Bewusstsein, dass es ein gesamtgesellschaftlicher Prozess ist, der aber sozusagen nicht homogen ist.
Genau, und zu dem, was du sagst, kommen ja noch die Tausenden, die aus den Gefängnissen entlassen worden sind. Ne? Also auch das ist ja Teil dieser offenen Wunde, die du beschreibst, dass Menschen jahrelang in diesen Foltergefängnissen saßen, die von heute auf morgen befreit worden sind, die zum Teil gar nicht verstanden haben, was da eigentlich passiert, die sich jetzt in die Gesellschaft wieder neu integrieren müssen, neu finden müssen. Es gibt eigentlich, als wir da waren, keine professionellen Strukturen, die sich um Aufarbeitung, auch um die Versorgung dieser freigelassenen Inhaftierten kümmern. Also genau, man hat an ganz vielen Stellen gemerkt, dass es ultra komplexe, jahrelange Wunden sind, die jetzt alle offen liegen und dass der Umgang damit, das kann nur gesellschaftlich passieren, kann nur ein gemeinsames Projekt sein, das kann auch kein Regierungsprojekt sein. Aber das ist eine ganz schöne Herausforderung, jetzt aus dieser Gemengelage ein demokratisches, ein freies, ein gemeinsames Syrien zu machen. Hm.
Sicherlich ganz zentral dafür wird sein, ihr habt es schon erwähnt, die Aufarbeitung der Kriegs- und Menschenrechtsverbrechen des Assad-Regimes. Die Bürde der nicht aufgearbeiteten Verbrechen des Assad-Regimes lastet ja tief auf der ganzen Gesellschaft. Beziehungsweise, wie du es schon gesagt hast, es gibt natürlich da auch Brüche und Gräben in der Gesellschaft. Anita, du hast das ehemalige Foltergefängnis Sednaya besucht. Berichte darüber gab es jetzt auch schon viele. Es galt ja wirklich als das berüchtigste Foltergefängnis des Regimes. Was waren deine Eindrücke? Wie kann man sich diesen Ort vorstellen?
Wir sind auf dieses Gefängnis zugefahren und haben schon gesehen, als wir uns mit den Autos der Mauer, die diesen kleinen Hügel umgibt, auf das das Gefängnis gebaut ist, mit Graffitis übermalt worden ist von Aktivistinnen oder von Leuten, die in der Gegend wohnen oder die dieses Gefängnis befreit haben. Das ist das menschliche Schlachthaus Syriens. Wir werden Gerechtigkeit fordern oder hier sind tausende Menschen umgekommen. Die Täter müssen gefasst werden. Also es war klar, es gab schon erste Zeichen, die signalisiert haben, es verändert sich was mit dem Ort. Wir sind dann diesen Hügel hochgefahren auf das Gefängnis zu und haben schon vor dem Gefängnis gesehen, dass es viele Stellen gab im Beton, die aufgebrochen waren, weil dort, das wurde uns dann erklärt, nach Untergrundzellen gesucht wurde, weil es vermutet wurde, dass auch im Untergrund Zellen gebaut worden sind, wo sich noch inhaftierte Häftlinge befunden haben. Und wir sind dann durch diese ganze Haftanstalt gelaufen und konnten uns ein eigenes Bild machen von diesem absolut grausamen und schrecklichen Ort, der einen doch diese Systematik und diese absolute entmenschlichter Umgang mit den Inhaftierten nochmal sehr deutlich gemacht hat. Also wir haben die Käfige gesehen, in denen die Menschen eingestellt worden sind, die vor das Gericht gestellt oder vermeintliche Gericht gestellt worden sind. Wir haben die Orte gesehen, wo die Hinrichtungen passiert sind. Wir sind in die Zellen reingegangen, in denen 100 Menschen eingepfercht worden sind, obwohl die eigentlich Platz gehabt haben für 10 Menschen oder so. Also wir konnten das sehr nachfühlen und nachspüren, wie grausam und wie systematisch diese Verbrechen an den Menschen begangen worden sind. Dieser Geruch auch, der sich noch durch dieses ganze Gefängnis gezogen hat, war ein Geruch von Verwesung. Ja, genau, ganz schrecklich. Und ich glaube, diesen Eindruck zu haben, dass dieser Ort jetzt leer steht, dass die Türen offen stehen, dass es gleichzeitig noch ein Riesenchaos ist und dass auch die Leute, mit denen wir durchgegangen sind, es war auch eine Person dabei, die inhaftiert war in Sednaya, noch keine Idee davon haben, was jetzt mit diesem Ort passiert. Also es war irgendwie allen klar, es muss eigentlich ein Ort sein, in dem Häftlinge oder Angehörige von Getöteten einen Erinnerungsort haben können, der gemeinsam gestaltet wird. Und das ist vielleicht auch alles noch zu früh, aber es hat sehr daran erinnert an die Frage, was auch hier mit Foltergefängnissen oder Konzentrationslagern oder so passiert. Also es hat sehr deutlich nochmal gemacht, wie wichtig die Frage der Aufarbeitung dieser systematischen Gewalt oder der Folterung sein muss.
Bei diesem Thema, Sednaya verbindet ja einfach diese ganze Grausamkeit der Assad-Diktatur vielleicht an einem Ort. Und das ging ja jetzt nicht nur über den Bürgerkrieg, sondern ja über Jahrzehnte. Wie wird denn gerade damit umgegangen? Also Stichpunkt Aufarbeitung der Verbrechen. Wie könnte das überhaupt geschehen? Gibt es da Ideen? Du warst ja auch mit einem Anwaltskollektiv unterwegs, die sich ja mit der Frage sehr eingängig beschäftigen. Ja, vielleicht kannst du ein bisschen erzählen oder ihr, wie sieht das bei dieser Frage aus?
Wir waren in Sennaya mit Anwälten, die Medico unterstützt hat in den letzten Jahren, die auch unter der Assad-Regierung in Gefängnisse gegangen sind, politische Inhaftierte betreut haben, so gut das eben ging, die versucht haben, Prozesse zu führen, um zumindest die Todesstrafe abzuwenden. Und diese Anwältinnen haben sich es jetzt zur Aufgabe gemacht, die Archivierung und Dokumentation der ganzen Dokumente, die durch diese Öffnung der Gefängnisse und auch der anderen Institutionen des Assad-Regimes zugänglich geworden sind. Einen Tag, nachdem Sednaya befreit worden ist, sind sie hingefahren und haben einfach Kisten mitgenommen und haben Papiere und Dokumente eingesammelt. Die haben sie uns auch später in ihrem Büro gezeigt. Also die waren auch dreckig, nicht sortiert und so weiter. Also sie haben einfach alles, was sie kriegen konnten, mitgenommen, auch weil sie wussten, dass es ganz wichtig ist, dass das jetzt nicht in die falschen Hände gerät, dass der HTS diese Sachen nicht vernichtet oder eben Assad-Anhänger, die nochmal zurückkommen und versuchen, Beweise zu vernichten. Die haben jetzt ein Archiv angelegt, auch in Absprache mit der Übergangsregierung, wo sie eben diese Kisten gesammelt haben und haben Teams ausgebildet, um eine Dokumentation und Archivierung dieser ganzen Dokumente vorzunehmen, die internationalen Standards entspricht. Genau, und die Frage ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen, gelingt es diesen Anwälten unter der jetzigen Übergangsregierung so frei zu arbeiten, wie sie arbeiten müssen, um Kontakt herzustellen zu den ganzen entsprechenden internationalen Institutionen. Und genau, das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Es gibt jetzt schon erste Anzeichen, dass die HTS, die Übergangsregierung, da doch auch nicht ihnen einfach komplett freie Hand lässt, sondern da auch immer so ein bisschen mitreden will oder auch ein Auge drauf werfen will. Aber genau, es wird sich zeigen. Und ich glaube, man kann nur hoffen, dass solche Initiativen oder solche Organisationen wie diese Anwältin, die Medico unterstützt, da in Zukunft ihre Arbeit machen können, damit genau das passiert.
Ich meine, bei Transitional Justice steht erstmal im Vordergrund, dass die Verbrechen des alten Regimes, das nicht mehr da ist, aufgeklärt werden. Aber wir haben immer wieder gehört, dass Menschen natürlich auch fordern, dass die Verbrechen, die während des Krieges von nichtstaatlichen Akteuren, sprich bewaffneten Formationen, Milizen etc. begangen wurden, auch aufgeklärt werden müssen. Ich denke, das ist für einen gesellschaftlichen Prozess des Wiederzueinanderfindens sehr wichtig, weil da auch einfach sehr viel Leid entstanden ist. Aber wahrscheinlich braucht man dafür andere Mechanismen. Ich bin mir da nicht so sicher, wie das funktionieren soll. Die HTS, die jetzt an der Regierung ist, als Übergangsregierung, ist ja, das wissen wir ja auch, beteiligt gewesen an eben Tötungen von ZivilistInnen etc. im Bürgerkrieg. Und da wird sich zeigen, inwieweit sie bereit ist, sozusagen auch sich selbst überprüfen zu lassen und sich selbst einer Justiz zu stellen.
Imad, auf deiner Reise oder deiner Reiseroute warst du ja auch außerhalb von Damaskus in der Region unterwegs. Da sind die Spuren des Bürgerkriegs ja noch viel deutlicher zu sehen. Wie muss man sich das vorstellen? Oder was ist auch der Unterschied zwischen Damaskus City und Region zum Beispiel?
Ja, also die Stadt Damaskus und ich sage jetzt mal der erweiterte Innenstadtbereich, der war ja über 14 Jahre gesichert wie eine Festung. Durch ein mehrstufiges Checkpoint-System. Das heißt, da kamen keine bewaffneten Menschen rein. Es gab keine Kampfhandlungen. Es ist total intakt alles. Aber sobald man mit dem Auto vom Zentrum, ich würde mal sagen 20 Minuten vielleicht, rausfährt in die, man weiß es vielleicht noch von der Berichterstattung damals, Ost-Ghouta. Das ist so der Grüngürtel, die grüne Lunge von Damaskus. Das ist eine Kette von mehreren Städten, die so irgendwas zwischen 50 und 100.000 EinwohnerInnen jeweils haben. Wenn man da hinkommt, sieht man, okay, hier war Krieg, hier war Revolution. Es wird auch von den Leuten dort bezeichnet als das Herz der Revolution, zumindest von den Damaszenern. Und da ist es so, dass manche Städte wirklich vollkommen zerstört sind. Vollkommen zerstört. Also da steht nichts mehr, auch die ganze Infrastruktur, die ja zum Leben notwendig ist, wie Straßen, Stromversorgung, Wasserversorgung, Abwasser, alles weg, alles zerstört. Ost-Ghouta ist ja auch dieses Gebiet, wo die Chemieangriffe stattfanden. Das ist das Gebiet um Damaskus, das zwischen 2013 spätestens bis 2018 systematisch belagert wurde vom Regime. Ringsherum muss man sich vorstellen, von der Geografie sind Berge. Da standen dann die Panzer oder die Artillerie und es wurde einfach reingeschossen und reingefeuert. Die Leute haben sich mit dem Nötigsten irgendwie versorgt. Man kam kaum raus, wenn, dann gab es Checkpoints, man wurde dann auch vielleicht verhaftet. Nur aufgrund der Tatsache, dass man aus einem Rebellengebiet kommt.
Also auch wir sind durch diese Gebiete in Ghouta gefahren und haben auch diese Zerstörung gesehen. und haben auch einen Eindruck davon bekommen, wie lange es dauern wird, in dieser Region, wahrscheinlich auch in anderen Städten Syriens, einen Wiederaufbau zu machen. Also das wird Jahrzehnte dauern, bis Städte wieder stehen, bis Menschen dahin wieder realistisch zurückkehren können. Und diese Menschen leben eben in den Flüchtlingslagern in Idlib, sind angesiedelt worden in Afrin, leben da in Häusern. Und die Frage ist schon, wie es möglich sein wird, aus diesen Gebieten im Norden wieder zurück in den Süden zu kommen. Also das hat schon nochmal deutlich gemacht, wie extrem schwierig auch diese Frage von Rückkehr, Wiederaufbau, humanitäre Lage in Syrien, wie schwierig das gerade alles ist. Und was auch das für eine Mammutaufgabe ist in der Region, das zu machen. Medico hat damals, als Osguta unter Belagerung stand, eine Untergrundschule unterstützt. Wir haben Lehrerinnen unterstützt, die im Keller Schulunterricht für Kinder gegeben haben, weil es eben so heftige Bombardierungen aus der Luft gab von dem Regime und von Russland, dass die Schulen nicht mehr sicher waren oder die auch zum Teil schon zerbombt worden sind. Also hat dieser Schulunterricht dann im Untergrund stattgefunden. Und die habt ihr ja jetzt auch getroffen, jemand, als ihr da wart, ne?
Stimmt, ja. Genau, es ist in Erbin gewesen, es ist eine dieser Städte in der Ostruta. Das ist so ein Industriezentrum, ich würde sagen Arbeiterklasse, proletarisch geprägt. Und also die haben einfach unter heikelsten Bedingungen, unter schwierigsten Bedingungen, unter Belagerung, unter den Bomben SchülerInnen unterrichtet. Und das darf man sich nicht wie so einen normalen Unterricht vorstellen, sondern es waren ja kleine Räume, viele Kinder. Und man hat quasi im Schichtsystem, also morgens, mittags, nachmittags Kinder unterrichtet. Und zwar jetzt nicht auch so ein ganzer Curriculum, sondern im Prinzip ging es nur darum, die Kinder zu alphabetisieren und ihnen so Basics in Mathe oder so beizubringen. Also damit man einfach denen ein bisschen was mitgeben kann. Also damit die nicht als AnalphabetInnen aufwachsen oder so. Also es war wirklich, weil es ging ja über Jahre hinweg, also 2013 bis 18. Stell dir vor, ein Kind ist 6 Jahre alt 2013, dann ist es irgendwie 11, ja. In der Zeit muss ja irgendwie bildungsmäßig was passieren. Und also die haben da wirklich grandiose Arbeit geleistet unter extremsten Bedingungen. Die Schulen gibt es heute natürlich nicht mehr, aber gleichzeitig ist der Bedarf, das haben uns die Lehrerinnen, die wir getroffen haben, berichtet. Wir haben mit ihnen eine reguläre Schule in einem der Stadtteile in Erbin besucht. Der Bedarf ist immens hoch. LehrerInnen bekommen schon vor dem Sturz Assads irgendwie $20 alle 3 Monate ausbezahlt. So wenig. Viel ist zerstört. Das heißt, auch da sind die Klassen natürlich riesengroß. Also da ist einfach ein riesengroßer Bedarf da. Also es ist, in ganz vielen gesellschaftlichen Bereichen liegt das Land einfach am Boden, das muss man so sagen.
Und das Schöne ist aber, dass die ja weitermachen wollen, oder? Also genau. Dass jetzt auch klar ist, Medico fördert die weiter, weil die Idee ist, diesen Unterricht wieder aufzunehmen oder?
Genau, ja, ja. Also es ist genau, weil das Problem ist, dass die staatlichen Strukturen, die existieren, nicht ausreichen, um eben alle Kinder gut zu versorgen. Und deswegen da Medico auch weiterhin helfen möchte. Also die Lehrerinnen von damals, die eben diese Untergrundschulen betrieben haben, sind initiativ unterwegs, mieten Räume an, wo sie nur können. Dafür brauchen sie Geld eben, um Kindern zusätzlich zum regulären Unterricht, der jetzt stattfindet, einfach noch weiter unter die Arme greifen können. Mhm. Ja.
Die Situation in Idlib und der Provinz ist ja etwas anders. Da hat ja die HTS schon seit einiger Zeit das Sagen gehabt. Wie merkt man denn den Unterschied zu auch Damaskus?
Wir sind nach Idlib gefahren, von Damaskus aus, weil auch da eine Partnerin von uns ist, die wir seit 2018 fördern. Das ist Huda Khayti mit ihrem Frauenzentrum für Empowerment und Bildung. Sie kommt ursprünglich aus Damaskus, hatte dort 4 Zentren. Ist dann geflohen, ist deportiert worden 2018, als die EinwohnerInnen der Ruta deportiert wurden. Das ist total beeindruckend, weil sie dort eigentlich unter sehr widrigen Bedingungen arbeiten musste. Wir wissen es alle, die HTS, spätestens ab 2018 war sie die alles dominierende politische Kraft in der Region und in der Stadt Idlib. Und ich sage mal, aus ideologischen Erwägungen der HTS natürlich nicht unbedingt so das, was man sehen möchte, nämlich eine starke Persönlichkeit, eine starke Frau, die da ein Frauenzentrum eröffnet. Sie hat sich durchgesetzt, ihr Zentrum wurde 2-mal angegriffen, wurde wieder saniert, aufgebaut, haben uns da mit ihr getroffen, haben gesehen, was für eine wichtige Aufbauarbeit sie auch unter diesen schweren Bedingungen leistet, eben weil das der einzige Ort ist in der Stadt, wo Frauen hin können, wo sie einen Safe Space haben, wo sie sich austauschen können ohne Männer, ohne irgendwelche anderen Kontrollinstanzen. Und gleichzeitig konnten wir uns einen Eindruck davon machen, wie denn das Leben da so ist, weil es natürlich ganz anders ist als das in Damaskus. Die Leute dort hatten dieses Regime die letzten Jahre eben nicht mehr. Und wir waren sehr überrascht zu sehen, dass es zum Beispiel ökonomisch viel besser dasteht als Damaskus. Das heißt, die Dinge sind alle viel günstiger, Damaskus ist unheimlich teuer, die Löhne sind besser. Gleichzeitig ist auch klar, dass das alles türkisch initiiert. Also man muss ganz klar sagen, es ist eine türkische Besatzung. Man sieht in der Region Idlib häufig die türkische Flagge. Weiter oben im Norden Richtung Afrin, Richtung Grenze, sieht man auch türkische Militärbasen. Man zahlt ausschließlich in türkischer Lira, nicht in syrischer Lira. Und selbst diejenigen, die wir in Idlib getroffen haben, die ursprünglich aus Damaskus sind und nach dem Fall des Regimes zurück nach Damaskus sind, um, weiß ich nicht, einfach zu sehen, ob das Haus noch da ist oder Verwandte zu besuchen, berichten uns, dass sie total entsetzt waren darüber, wie schlecht es den Menschen in Damaskus eigentlich geht ökonomisch. Das hatten die gar nicht erwartet, dass sich da solche Disparitäten aufgebaut haben in der Zeit.
Aufgrund der Zerstörung und der Gewalt im ganzen Land gibt es ja auch noch ca. 2 Millionen Binnenflüchtlinge. Wie ist die Lage der geflüchteten Menschen in Syrien allein? Die sind ja vor allem in Lagern untergebracht. Vielleicht, Anita, da kannst du, glaube ich, viel zu sagen.
Naja, also ich habe vor allen Dingen mit Leuten gesprochen, die im Nordosten in den vertriebenen Lagern leben. Also allein im Nordosten Syrien, in Rojava, in den kurdischen Gebieten leben knapp 1 Million Menschen in Flüchtlingslagern. In Idlib leben rund 2 bis 3 Millionen Menschen in Flüchtlingslagern. In der Türkei leben 3 Millionen Syrerinnen, auch Flüchtlinge, die jetzt gerade auch zurückkehren können. Also die türkische Regierung hat beispielsweise den Menschen erlaubt, 3-mal im nächsten halben Jahr nach Syrien einreisen zu können, um sich ein Bild von der Lage vor Ort zu machen und so weiter. Also das heißt, es gibt viele Flüchtlinge. Es gibt gerade die Möglichkeit, sich im Land selber zu bewegen. Es gibt die Möglichkeit für die Menschen, in ihre Heimatorte zurückzukehren und sich selber davon ein Bild zu machen. Wie sehr ist ihr Haus zerstört? Gibt es noch Verwandte, Freunde, die überlebt haben, die gestorben sind? Also all das passiert gerade. Mein Gefühl ist, dass sich an der Grundsituation in diesen Flüchtlingslagern erstmal nicht viel ändern wird, weil es durch diese Zerstörung der ganzen Städte und der Dörfer, die Imad ja vorhin schon ausgeführt hat, es für viele Menschen unmöglich ist, zurückzugehen, oder sie müssen sich selber um den Wiederaufbau kümmern und das wird mehrere Jahre dauern, ihre Häuser und ihre Dörfer wieder aufzubauen. Und dann haben wir noch die Situation, dass gerade im Norden, in Afrin, aber auch in den türkisch besetzten Gebieten ein bisschen weiter östlich ganz viele Menschen vertrieben worden sind, viele Kurden und in die Häuser Menschen angesiedelt worden sind, die eben aus Idlib oder aus anderen Teilen Syriens kommen, wo es zerstört worden ist, die zum Teil aus der Türkei da angesiedelt worden sind und die jetzt in Häusern leben, die ehemalig von Kurden oder von anderen Bewohnerinnen aus der Region bewohnt worden ist und wo jetzt auch die Frage ist, wie läuft eigentlich ein gerechter Prozess, wenn Menschen dort angesiedelt worden sind, dort sesshaft geworden sind, sich ein Leben aufgebaut haben und jetzt aber eigentlich die Situation wäre, dass Menschen, die vertrieben worden sind, dahin zurückkehren müssten. Auch das ist, glaube ich, eine riesige Frage, die für eine innere Aufarbeitung und für einen Gerechtigkeitsprozess gar nicht so einfach ist zu klären.
Und ich glaube, die erst dann geklärt werden kann, wenn wir eine Klärung der politischen Frage dieser Region haben. Also wie gesagt, klar, die Türkei ist noch da. Von ihr unterstützte Milizen, die sogenannte SNA, also die syrische Nationalarmee, ist da noch sehr aktiv. Und die eben für die schlimmsten Menschenrechtsverbrechen und Verstöße da in der Region nördlich von Idlib, also zwischen sozusagen Afrin und türkischer Grenze und die Region da verantwortlich ist. Und solange diese Miliz da agieren kann, ist es natürlich schwierig, da die gesellschaftlichen Zerwürfnisse überhaupt angehen zu können. Ja. Die Zentralregierung, die Übergangsregierung, die jetzt in Damaskus ist, hat in diesen Regionen nicht wirklich die Kontrolle, bis heute nicht. Also das ist tatsächlich, man muss das so sagen, das ist eine Milizenherrschaft unter Deckung, Unterstützung der Türkei, ganz klar. Und das ist politisch noch nicht gelöst, die Frage. Und solange die offen ist, muss man abwarten, würde ich sagen.
Anita, bevor du in Damaskus warst, warst du ja eigentlich erstmal in Nordostsyrien, in den kurdischen Gebieten. Da gab es ja vor dem 8. Dezember eine Art Nicht-Angriffspakt mit Assad. Wie war denn da die Reaktion? Gab es dennoch Freude über den Sturz, Hoffnung auf eine bessere Zukunft oder überwiegt dann eher die Angst, dass es schlechter wird? Wie hast du das da wahrgenommen?
Ja, genau. Wir waren zuerst in Nordostsyrien, in Rojava. Und die Grundstimmung war ganz anders als in Damaskus. Also wir haben mit den Leuten, mit denen wir gesprochen haben, viel über diesen 8. Dezember gesprochen. Und die Freude und auch die Erleichterung war ähnlich wie die, die wir in Damaskus gespürt haben. Uns haben unsere Partnerinnen und auch andere Leute davon erzählt, dass sie auch auf die Straße gegangen sind, dass sie gefeiert haben, die Büros haben zugemacht. Also ähnliche Bilder, wie wir sie aus Damaskus oder anderen Teilen Syriens kennen. Und auch da ist es zur Situation gekommen, dass dann Leute schnell auch nach Damaskus fahren konnten. Es gab bis dato Teile in Kamischli und auch in Hasakeh, die unter Kontrolle der Assad-Regierung standen, die für viele Bewohnerinnen von Nordostsyrien nicht zugänglich waren, weil sie vom Regime gesucht waren und so weiter. Also diese generelle Freude über das Ende der Assad-Herrschaft war da. Sie wurde dann sehr getrübt und das war auch noch die Stimmung, als wir da waren, durch die Vertreibung von knapp 120.000 Kurdinnen, die ursprünglich aus Afrin kommen, die 2018 schon mal vertrieben worden sind, dann in Flüchtlingslagern gelebt haben. Und im Zuge dieses Vorstoßes der HTS von der syrischen Nationalen Armee, der Miliz, die von der Türkei gestützt wird, aus diesen Flüchtlingslagern in das Gebiet der Selbstverwaltung nach Nordostsyrien vertrieben worden sind und die auf dieser Flucht wirklich Schreckliches erlebt haben, die überfallen worden sind, gefoltert worden sind und so weiter und die jetzt in Flüchtlingslagern, in Notunterkünften, in Schulen, in Moscheen, in Gemeindezentren unter ganz schlechten Bedingungen leben. Also wir waren in Kamischlo, auch in Hasakeh, in verschiedenen von diesen Notunterkünften, die auch gut organisiert sind, also wo die Leute, weil sie das aus den Flüchtlingslagern kennen, Verantwortliche haben für diese Notunterkünfte, sich selber um die Organisierung kümmern, aber die zu wenig Kochmöglichkeiten haben, die kaum sanitäre Anlagen haben, zum Teil mit 5 Familien in einem Klassenzimmer übernachten müssen. Also eine wirklich extrem schwierige humanitäre Situation. Alle stark traumatisiert von dieser Flucht und auch von diesen ersten Vertreibungen aus Afrin. Und die Bevölkerung in Rojava, Nordostsyrien, hat nach dieser Vertreibung viel Solidarität geleistet. Also es wurden Hilfsgüter gesammelt, Kleidung, Lebensmittel, die dann verteilt worden sind unter den Geflüchteten. Und es gab viel Austausch. Also die Bevölkerung hat das sehr mitbekommen oder sehr stark miterlebt, auch was diese Vertreibungsgeschichte gemacht hat. Dann ist die SNA ja noch weiter vorgerückt, also hat die Stadt Manbij eingenommen. Es gab bis heute eigentlich anhaltende Auseinandersetzungen, ob jetzt auf die Stadt Kobane, die ja sehr symbolträchtig ist, für Rojava vorgerückt wird. Es gibt weiterhin Drohnenangriffe der Türkei. Also diese extrem instabile Lage, die Situation der Geflüchteten und diese ungewisse Zukunft auch. Was heißt eigentlich Syrien jetzt unter der neuen Regierung? Hat die Stimmung in Nordostsyrien, würde ich sagen, doch sehr beeinflusst und sehr getrübt. Also da war wenig Euphorie und wenig Freude und Hoffnung, sondern wenn eine sehr verhaltene Optimismus oder verhaltenes nach vorne schauen. Mhm.
Mit Rojava und eben der autonomen Selbstverwaltung wurden ja viele Hoffnungen verbunden in den kurdischen Gebieten selbst, aber auch ja wirklich weltweit als eine Art Ausstrahlung für irgendwie eine andere Alternative. Was bleibt davon übrig? Sollte das Abkommen mit der HTS, was ja jetzt abgeschlossen wurde, wirklich in Kraft treten? Also kurz zusammengefasst kann man ja sagen, Aufgabe der kurdischen Autonomie oder des Autonomiebestrebens, dafür aber mehr Teilhabe. Vielleicht ganz kurz, wie schätzt du das Abkommen überhaupt ein? Und auch natürlich, was sagen die Leute dazu? Hast ja da einen Einblick und viel Kontakte.
Das ist eine Art Grundlagenabkommen, in dem, ich glaube, 12 Punkte umrissen werden, die ganz viel konkret noch nicht ausformulieren. Das geschlossen wurde nur einige Tage nach diesem Massaker an den Alawiten. Und dieses Grundlagenabkommen besagt erstmal, und das ist historisch für Syrien, weil die Kurden in Syrien nie anerkannt waren, denen historisch nie Rechte zugesprochen wurden, sie also immer eine Minderheit waren, zum Teil auch ohne Papiere und so weiter. Deswegen ist das ein Abkommen, was an sich erstmal als sehr positiv eingeordnet wurde und interpretiert wurde in die Absicherung der Kurdinnen in der Region, also die Absicherung von ihren Rechten, die sie sich erkämpft haben über die letzten Jahre. Dieses Abkommen sagt, dass es eine Eingliederung der Institutionen, auch des Militärs perspektivisch in die neue Regierung geben soll. Das wurde alles auch bei unseren Partnerinnen, mit den Leuten, mit denen wir gesprochen haben, positiv aufgenommen, weil sie sagen, es trägt dazu bei, dass es eine Lösung für Syrien geben kann, in der sie auch eine Rolle spielen. Und gleichzeitig, glaube ich, darf man nicht vergessen, dass das, was in den letzten 12 Jahren sich in Rojava erkämpft worden ist, und das ist Gleichberechtigung, das ist multiethnisches Gemeinwesen, das ist Partizipation an politischen Prozessen, dass das was ist, was sich die Leute nicht nehmen lassen wollen, egal wie dieses Abkommen sich umsetzt. Das haben wir ganz viel auch erlebt in Gesprächen mit Frauen oder so, die sagen, wir werden uns diese Rechte, die wir uns in den letzten Jahren erkämpft haben, und das heißt gleichberechtigte Teilhabe in Berufen, Gerechtigkeit, wenn es um Gewalt an Frauen geht, Sichtbarkeit und so weiter, das werden wir uns sicherlich nicht nehmen lassen. Und ich glaube, dass das auch stimmt, dass das Prozesse sind, die so in der Gesellschaft verankert sind, dass sie nicht von oben kaputt gemacht werden können.
Vorletzte Woche hat ja auch der Übergangspräsident Ahmad al-Shaddaa eine neue vorläufige Verfassung unterschrieben. Sie besagt unter anderem, dass der Präsident Muslim sein soll. Es gibt einiges an Kritik von kurdischer Seite, ist zu hören, dass sie diese eigentlich so nicht anerkennen wollen. Wie ist denn diese vorläufige Verfassung zu bewerten? Was sind die Reaktionen einmal von kurdischer Seite, aber auch generell allgemein in Syrien? Was habt ihr auch da gehört von euren Partnern?
Also vielleicht muss man sagen, also es ist eine Übergangsverfassung, die auf 5 Jahre angelegt ist. Das steht da auch so drin. So ist der zeitliche Horizont von der Übergangsregierung angelegt, soll eben ein neues politisches System etabliert werden. Und so lange soll sie gültig sein. Das stimmt, es gab Kritik, auch ganz vorne steht drin, der syrische Präsident soll Muslim sein und das Recht soll auf der islamischen Jurisprudenz basieren. Das Interessante ist, dass dieser Artikel gar nichts Neues sozusagen in der syrischen Verfassungsgeschichte darstellt. Seit 1950, also seit der Dekolonisierung, stand es immer drin, dass also auch unter der 1973 durch Hafez al-Assad, also den Vater des gestürzten Diktators, eingeführten Verfassung 1973, stand auch drin, der Präsident der Republik soll Muslim sein. Also es ist nichts Neues. Natürlich war die Hoffnung, dass jetzt, nachdem die Diktatur überwunden ist und da jetzt sozusagen ein Aufbruch ist, ein demokratischer, neuer Aufbruch, dass sowas wegfällt, weil eben Syrien kein rein muslimisches Land ist, sondern da eben, wie gesagt, viele Gruppen da auch sind. Gut, das wurde jetzt erstmal so belassen. Theoretisch könnte man sagen, es gibt Pfadabhängigkeiten in der Politik und das ist vielleicht auch etwas, das vielleicht für die neue permanente Verfassung dann etwas ist. Wo man sagt, ja, wir haben jetzt hier eine neue permanente Verfassung und das wird jetzt in den nächsten 5 Jahren überarbeitet. Aber tatsächlich, es ist natürlich ein Problem in einem Land, wo es eben viele Gruppen gibt, dass man sagt, nur jemand aus einer Gruppe, auch wenn sie zahlenmäßig die größte Gruppe ist, darf Präsident werden. Ansonsten sind da viele Dinge drin, die würde ich erstmal als positiv bezeichnen. Also es sind Teilhaberechte drin für Frauen, es sind kulturelle Rechte drin für alle möglichen sozialen, religiösen, ethnischen Gruppen verankert. Auf dem Papier erstmal natürlich. Das muss man immer dazu sagen. Wir befinden uns in einem sehr fluiden Übergangsprozess, wo nicht klar ist, wohin der führt politisch, weil eben da natürlich verschiedene Interessen im Spiel sind zwischen, sagen wir mal, einerseits Übergangsregierung HTS, dann den Kurden in Nordostsyrien und vielleicht auch noch anderen politischen Akteuren, die vielleicht gerade noch im Entstehen sind und da natürlich auch ihre Interessen anmelden werden. Also auf dem Papier sieht die Verfassung, finde ich, gut aus. Also viele Sachen, die unter der Diktatur einfach gang und gäbe waren, wie Folter, wie so Feldgerichte, die werden explizit angesprochen und explizit dann auch abgeschafft. Aber wir müssen natürlich auch sehen, dass dann die verfassungsgebende Versammlung, die ja dann eingerichtet werden soll, von der Übergangsregierung, dass die auch wirklich das widerspiegelt, was die soziale Vielfalt und soziale Realität Syriens darstellt. Es wurde ja eine kleine Kommission eingesetzt, die verfassungsgebende Versammlung vorbereiten soll, den nationalen Dialog, die aber sehr homogen ausgesucht wurde von der Übergangsregierung. Es sind 7 Menschen da drin vertreten, 5 Männer, 2 Frauen und alle muslimisch. Da sind also keine anderen Gruppen vertreten und natürlich gibt es da Kritik berechtigterweise an der Zusammensetzung.
Genau, das wollte ich auch nochmal sagen. Also es gibt aus der kurdischen Richtung, von der Selbstverwaltung, aber auch von vielen anderen Vertreterinnen von Minderheitsgruppen Kritik an dieser Übergangsverfassung, weil sie eben sagen, die Chance, jetzt die Diversität von Syrien und wirklich auch direkt die Einbeziehung dieser verschiedenen Minderheiten in so einen Prozess abzusichern, findet sich darin nicht wieder. Auch nicht in der Besetzung der Nationalen Kommission, die sehr homogen besetzt ist, wie du das ja eben beschrieben hast, Imad. Auch die Diaspora ist darin nicht aufgehoben oder berücksichtigt, die in den ganzen Jahren unter Assad ja auch im Ausland schon an einer Verfassung gearbeitet hat, die eine starke Zivilgesellschaft bildet. Es wird darin nicht abgebildet. Es ist in vielen Teilen eine Fortsetzung der Verfassung des alten syrischen Regimes. Da kann man noch sagen, klar, man braucht auch Zeit. Also es ist richtig, dass man 5 Jahre braucht, um eine Verfassung aufzusetzen. Bis dahin garantiert diese Verfassung aber auch einen Machterhalt von al-Sharaa und der HTS. Und diese Kritik wurde von verschiedenen Richtungen formuliert, von Frauengruppen, von Minderheiten aus der Diaspora. Und da gibt es, glaube ich, gerade viel Ringen drumherum, wie dieses nationale Komitee, wie dieser nationale Dialog gestaltet wird. Und es ist schwer zu sagen, wie es ausgehen wird, aber man wird es sehr genau im Blick haben, glaube ich, von verschiedenen Seiten der syrischen Zivilgesellschaft, von Menschenrechtsorganisationen, von den Minderheitengruppen, von der Selbstverwaltung in Nordostsyrien, ob das wirklich ein demokratischer Prozess sein kann.
Genau, ja. Ich glaube aber, was wichtig ist, was du gerade angesprochen hast, das muss man ein bisschen berücksichtigen, wenn man über Syrien spricht. Es ist ein Prozess, der angestoßen wurde, der lange dauern wird, wo eben ganz viele politische Akteure, Akteurinnen auf die Bühne treten werden, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht kennen. Dann gibt es eben die bestehenden Akteure im Inland wie im Ausland. Das heißt, es wird ein Prozess, der von einem Ringen geprägt sein wird die nächsten Jahre, um Deutungshoheiten, um aber auch Partizipations- und Gestaltungsmöglichkeiten. Und da wird es sehr spannend sein zu sehen, inwieweit die HTS, die jetzt in dieses politische Vakuum erstmal vorgestoßen ist, als am besten organisierte politische, aber auch militärische Kraft, das darf man nicht unterschätzen, inwieweit sie sich dann flexibel und kompromissfähig zeigt und ob sie tatsächlich geläutert ist und ihrem religiösen Fundamentalismus so weit abgeschworen hat, dass sie auch wirklich andere Perspektiven akzeptieren kann und bereit ist, diese zu integrieren in ein neues Syrien, oder eben ob das jetzt nur alles ein Feigenblatt ist, um, ich weiß nicht, internationale Gelder zu akquirieren und andere Akteursgruppen in Syrien erstmal zu beruhigen, so nach dem Motto, hier, wir sind jetzt anders, wir haben uns geläutert, und dann aber die Macht unter diesem Vorwand zu konsolidieren und alles wieder zu unterdrücken. Das wird die nächste Zeit zeigen, aber es ist klar, dass alle politischen Akteure, die jetzt sozusagen Kritik an der Übergangsregierung üben oder vielleicht noch im Entstehen sind, wirklich da einem politischen Gegner, sage ich mal, gegenüberstehen, der sehr stark ist und auch über Ressourcen verfügt. Und da vielleicht auch die Frage ist, inwieweit diese politischen Lager sich vielleicht bis zu einem gewissen Grad verbünden müssen, um eine Schlagkräftigkeit entwickeln zu können und da wirken zu können, gestalten zu können.
Wir kommen zum Ende langsam. Eine Frage vielleicht, du hast es gerade ein bisschen schon mal erwähnt, jedenfalls die Frage des Wiederaufbaus. Syrien war ja während dieses Bürgerkriegs ja wirklich ein Schlachtfeld für Großmachtinteressen, aber auch für geopolitische Interessen der Türkei. Aber auch ohne Russland wäre ja diese lange Herrschaft von Assad wahrscheinlich gar nicht mehr möglich und denkbar gewesen. Auch die USA hatten irgendwie ihre Finger mit drin. Israel wird es sicherlich wichtig sein, dass da bestimmte Mächte nicht zu viel Power kriegen. Also es ist weiterhin ja irgendwie ein Pulverfass. Unter welchen Vorzeichen gestaltet sich denn dieser kommende Wiederaufbau auch in Syrien? Und wie habt ihr auch das wahrgenommen oder wie kann man es auch einschätzen jetzt, diese geopolitischen Interessen? Wie zeigt sich das gerade in Syrien?
Wiederaufbau wird auch viel über die Hilfe funktionieren. Die humanitäre Hilfe in Syrien ist in den letzten Jahren unter Assad extrem instrumentalisiert worden, war immer Teil auch von Geopolitik. Assad hat von der UN-Hilfe, von WHO-Hilfe extrem profitiert. Davon ist ein Teil ins Regime geflossen. Es gab Hilfszusagen, die nie in den Gebieten im Nordosten angekommen sind. Also die kurdischen Gebiete unter der Selbstverwaltung waren oft ausgenommen von internationalen Geldgebern. Viel Hilfe konnte nach Nordwesten fließen, in die Flüchtlingslager. Der Großteil dieser Hilfe ist über die USA finanziert worden. Es gab auch, als wir da waren, die Ankündigung der Kürzung dieser USAID-Hilfen, die ganz unmittelbare Folgen für die Region haben. Was ich damit sagen will, ist, dass Hilfe an sich immer extrem politisch und nie neutral in Syrien war und dass man aus dieser Erfahrung, glaube ich, jetzt ganz genau gucken muss, was passiert, wenn es um Wiederaufbau geht. Weil es immer auch um Interessen gehen wird, darum, welche Länder, welche Institutionen Geldgeberinnen sind für den Wiederaufbau. auch für die zukünftige Hilfe. Also die Bundesregierung und auch die Europäische Union, die die größten Geldgeber neben den USA sind, haben auch jetzt schon angekündigt, viel Geld für Syrien zur Verfügung zu stellen, auch für den Wiederaufbau. Das ist gerade noch weniger als in den letzten Jahren, weil der Bundeshaushalt noch nicht beschlossen ist. Aber es ist jetzt schon klar, dass es diese Zusagen gibt. Es werden aber auch alle anderen geopolitischen Mächte, also die Türkei, die arabischen Staaten, Russland, China, all das sind Akteure, die immer schon in Syrien waren und die, wie wir das auch in anderen Kontexten kennen, sicherlich, um Einfluss zu bekommen, dies auch machen werden über die Frage von Wiederaufbau und humanitärer Hilfe. Gleichzeitig ist die Frage, die Sanktionen werden ja jetzt gerade schrittweise gelockert. Und die sagen, wenn die Sanktionen wegfallen sollten, komplett, wird es dem Land auf eine Art gut tun, weil das bedeuten wird, die Ökonomie kann sich erholen, die Unternehmen können entstehen, es wird viel Investitionen aus dem Ausland geben. Gleichzeitig birgt es die Gefahr, dass es neoliberale Überschwemmung quasi gibt und auch ganz viel kaputt macht, dass zum Klientelismus kommt. Also das ist so ein bisschen auch eine Perspektive, die man haben muss, wenn man fragt, wie kann Wiederaufbau und auch die Verbesserung der ökonomischen Lage in Syrien passieren.
Ja, ich sehe die Gefahr auch. Also die HTS als islamischer politischer Akteur ist ziemlich mainstreamig, glaube ich, was dann so die wirtschaftspolitischen Vorstellungen angeht. Und so islamische Akteure, sei es zum Beispiel die Muslimbruderschaft oder sowas, als klassischer islamischer politischer Akteur, die sind wirklich neoliberal bis ins Mark. Ja, also dieses, wer nicht arbeitet, der soll nicht essen. Ja, das man so ein bisschen auch aus dem evangelischen oder so kennt, protestantischen, das ist da auch wirklich mit drin. Ja, und also Eigeninitiative, Individuum etc. pp. Und also da ist sozusagen die Gesamtwohlfahrt einer Gesellschaft, wird da nicht gedacht über sozialpolitische Maßnahmen oder so, eine Einhegung von kapitalistischen Auswüchsen, sage ich mal ganz klassisch, sozialdemokratisch, sondern einfach nur über Almosen und Hilfe eben. Und das ist aber nichts, was strukturell ansetzt. Und es gibt schon die ersten Berichte der UNO, was die humanitäre und ökonomische Lage des Landes angeht, und die sind total verheerend. Mindestens 75% der Bevölkerung in Syrien ist auf irgendeine Form von humanitärer Hilfe angewiesen. Das ist extrem hoch. Das Bruttoinlandsprodukt ist Jahre davon entfernt, auf dem Niveau von 2010 zu sein, also auf dem Vorkriegsniveau. Es wird Jahrzehnte brauchen, um das bei einem moderaten Wachstum von 5% oder so im Jahr nach einem Krieg, wird es trotzdem Jahrzehnte dauern, bis man aufs Vorkriegsniveau kommt. Also so sieht's da aus. Die Inflation ist massiv hoch. Wir haben ja für $100 immer stapelweise Geld bekommen in Syrien. Das sind alles strukturelle Probleme, die viele Jahre dauern werden, um sie anzugehen. Und es ist ganz klar, es ist natürlich so ein bisschen wie so ein Great Game wieder um Syrien. Ja, es ist einfach der geostrategische Kampf, der vielleicht bewaffnet jahrelang geführt wurde, zum Teil auch durch ausländische Einmischung jetzt eben auf politisch-ökonomischem Wege weitergeführt wird. Und diejenigen internationalen Akteure und Staaten, die viel Geld geben werden für den Wiederaufbau, werden sich natürlich auch viel Einfluss sichern können. So Hilfe als Instrument der Softpower, ganz klar.
Nach dem Sturz Assads und dem ja relativ ruhigen Übergang gab es ja sehr viel Euphorie. Jetzt kommen eben, ihr sagt es schon, die ganz schwierigen Aufgaben für einen wirklichen Neustart in Syrien. Trotz eben der schon ja eher schwierigen, ihr habt es gerade so skizziert in den letzten Minuten, Fragen, die da alle anstehen, was sind denn die Begegnungen, die Momente, die euch und vielleicht auch allen Menschen da irgendwie erstmal Hoffnung machen, wo man auch denkt, ja, da gibt es ganz viel, trotz jahrzehntelanger Diktatur, trotz einem Bürgerkrieg, der da so heftig gewütet hat.
Medico unterstützt in Syrien Partnerinnen seit 2011. Mit denen sind wir zum Teil bis heute noch in Kontakt. Die haben wir in diesen letzten Jahren begleitet in ganz schrecklichen Situationen, wo wir dachten, es wird sich nie was ändern. Wir haben mitgekriegt, wie viele Vertreibungen, wie viele Gräueltaten von den Bombardierungen Erbin über die türkischen Angriffe in Rojava und so weiter. Also wir haben gemeinsam mit unseren Partnern extrem viel erlebt, kennen uns lange, haben Vertrauensverhältnis. Und was mir Mut und Hoffnung macht, ist, dass mit diesem Sturz von Assad etwas passiert ist, mit dem niemand gerechnet hat, was freisetzt auch bei den Leuten, die trotz allem immer weitergemacht haben, obwohl sie nicht mehr davon ausgegangen sind, dass es zu einem Sturz kommt, haben sie weiter das Frauenzentrum in Idlib betreut. haben weiter juristische Arbeit gemacht für die Gefangenen in den Foltergefängnissen oder haben in Rojava die Menschenrechtsverbrechen der Türkei versucht aufzuklären oder ein anonymes Frauenhaus betrieben. Also alle haben immer weitergemacht, weil es keine Alternative gab und immer auch mit dem Glauben daran, dass diese Anstrengungen und diese Bemühungen sich eines Tages auszählen werden. Und ich glaube, dieser Zeitpunkt ist jetzt gekommen. Das wissen die Leute auch. Und sie werden alles dafür tun und darum ringen, dass diese Bemühungen und diese Anstrengungen um all das, warum sie 2011 Aufstände gemacht haben, warum sie in den kurdischen Gebieten eine Selbstverwaltung aufgebaut haben, da um ihre Rechte gekämpft haben, die kurdischen Rechte, aber auch die Frauenrechte. All das war nicht umsonst und ist nicht umsonst gewesen. Und ich finde, man hat das gemerkt in den Gesprächen, die wir auf unserer Reise geführt haben, dass die Leute neuen Mut und neue Hoffnung und Motivation getöpft haben, obwohl sie wissen, dass es nicht einfach wird, obwohl es ganz viele Rückschläge auch schon jetzt gibt. Was Syrien besonders macht, ist, dass es eine extrem starke Zivilgesellschaft gibt, eine starke Diaspora, die immer noch so einen ungebrochenen Willen hat, dass es ein demokratisches Syrien geben kann, ein Syrien, in dem es gemeinsame Rechte gibt und ein gemeinsames Miteinander. Und let's see.
Das war wirklich spannend, euch zuzuhören. Ich danke für das Gespräch.
Danke.
Danke dir, Stin. Und dir, Imad.
Das war unsere Folge zu Syrien. Medico unterstützt seit vielen Jahren Partnerorganisationen in Syrien, die sich für Gerechtigkeit und Gleichberechtigung einsetzen. Auch in Nordostsyrien, Rojava, begleitet Medico von Beginn an das Projekt der demokratischen Selbstverwaltung. Mehr Infos und Texte zu der aktuellen Lage in Syrien und zu den Partnern von Medico vor Ort findet ihr wie immer in den Shownotes zu dieser Folge. Wenn euch der Medico-Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn ihr diesen abonniert und weiterempfehlt. Außerdem hilft es uns, wenn ihr den Podcast bewertet. Global Trouble ist ein Podcast von Medico International, gehostet von mir, Steen Thorson, Redaktion Imad Mustafa, Karin Zennig und Timo Dorsch, Musik Jakob Hersch, Produktion Max Stern.